Menschen hungern. Menschen frieren. Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können.
Kartoffelbrei auf einem weltberühmten Gemälde. Das hat in den letzten Tagen mega für Schlagzeilen gesorgt. Und auch auf Social Media ist man eigentlich gar nicht da drum rumgekommen. Aktivistinnen haben Kartoffelpüree auf ein Bild in einem Potsdamer Museum geschmissen und sich dann anschließend mit Kleber halt an die Wand geklebt. Das war aber nicht die einzige Aktion der letzten Tage. Aktivistinnen haben sich zum Beispiel auch an ein Millionen Jahre altes Dino-Skelett in Berlin im Naturkundemuseum geklebt. Die erste Frage, die uns wahrscheinlich allen in den Kopf kommt: Warum machen die das? Weil sie mehr Aufmerksamkeit für die Klimakrise fordern und auch die Politik unter Druck setzen möchten. Und dabei gehen sie halt eben ziemlich radikale Schritte, die sind aber nicht immer ganz unumstritten. Ihr habt es am Anfang gehört, da gab es im Hintergrund viele Leute, die die Aktion einfach überhaupt nicht gefeiert haben. Und wir fragen uns deshalb in dieser Folge, wie radikal darf Protest eigentlich sein und wie viel bringt so ein radikaler Protest? Hilft er der Klimabewegung oder schadet er vielleicht am Ende sogar mehr? Und dazu unterhalten wir uns mit beiden Seiten. Und hier schon mein kleiner Spoiler-Alert. Für alle, die dachten, krassere Aktionen, das geht eigentlich gar nicht. Die Aktivistin, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, dass sie sich schon vorstellen können, noch krassere Aktionen durchzuziehen. Ich bin Vicky und los geht's mit einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
In den letzten Tagen und Wochen höre ich von immer mehr Aktionen von Klimaaktivistinnen. Tomatensuppe und Kartoffelbrei auf Gemälden, Festkleben auf Autobahnen oder auch Sahnetorten auf berühmten Wachsfiguren. Das sind schon ganz schön heftige Aktionen, aber eins muss man den Aktivistinnen wirklich lassen, trotz den ganzen anderen Krisen, die gerade so auf der Welt abgehen, so viel Aufmerksamkeit gab es schon lange nicht mehr auf der Klimakrise. Jetzt sagen aber auch viele auf der anderen Seite, dass es ein bisschen zu heftig ist. Protest und Aufmerksamkeit für die Klimakrise, ja, unbedingt. Aber dafür weltberühmte Kunst zerstören und sich wirklich an Millionen Jahre alte Dinosaurier-Skelette kleben, das geht vielen dann doch irgendwie eine Spur zu weit und macht auch viele Leute ganz schön wütend. Ich habe es auch selber hier schon in Berlin erlebt, da ging im Stadtverkehr zwischenzeitlich wirklich gar nichts mehr und auch im ÖPNV, weil sich einfach Aktivistinnen auf die Straße geklebt haben und beispielsweise die Straßenbahn nicht weiterfahren konnte. Und da waren natürlich auch super viele Leute irgendwie sauer, die zur Arbeit mussten oder sonst irgendwie einen Termin hatten und einfach nur schnell an ihr Ziel kommen wollten. Ich bin selbst ganz zwiegespalten. Ich verstehe schon, dass es solche Aktionen braucht, damit die Klimakrise einfach auch bei uns und bei den PolitikerInnen wirklich im Kopf bleibt und dass wir uns auch weiter darüber Gedanken machen. Aber ich verstehe auch, dass es Leute einfach sauer macht. Und ich frage mich, ob solche Aktionen wirklich der Klimabewegung helfen oder schaden, weil einfach viele genervt sind, dass sie dadurch nicht mehr zur Arbeit kommen oder whatever und sich dann nicht weiter mit der Klimakrise auseinandersetzen. Aber eben weil ich so zwiegespalten bin, will ich mich auch unbedingt mit beiden Seiten unterhalten. Und dabei will ich Argumente von Aktivistinnen sammeln, aber auch eben von denen, die sagen, das geht mir einfach zu weit. Los geht's mit Lina von Letzte Generation. Letzte Generation ist die Gruppe, die gerade diese ganzen Aktionen durchführt und unter anderem eben auch den Kartoffelbrei auf das Gemälde im Potsdamer Museum geschmissen haben. Besonders spannend fand ich mit ihr im Gespräch, wie sie zum Beispiel auf Kritik reagiert hat, dass die Aktionen ja auch zum Teil Menschen in Gefahr bringen können. Hi Lina.
Hallo.
Bei welchen Aktionen warst du denn jetzt schon dabei?
Also ich war jetzt bei den Straßenblockaden hier in Berlin dabei, vorher aber auch schon in Freiburg. Also wir setzen uns dann immer mit einer Bezugsgruppe auf die Straße und genau blockieren dann die Straße, um eine größtmögliche Störung hervorzurufen. Dann in der Regel tritt die Polizei relativ schnell ein und erst dann wird sich auch angeklebt.
Ach so, das heißt, bevor die Polizei kommt, klebt ihr euch gar nicht an?
Nee, erst gar nicht. Also erst stehen wir auch, damit die Leute uns auch sehen. Mhm. Also wir gehen ja auch immer nur in den stehenden Runenverkehr, weil sonst wäre das zu gefährlich. Und immer nur da, wo Ampelübergänge sind oder wo halt stehender Verkehr ist. Und genau, dann stellen wir uns erstmal hin, damit die Leute uns sehen, mit den Westen und den Transparenten, damit die Leute auch vorne mitbekommen, was los ist. Genau, und dann wird sich erst hingesetzt, wenn die Polizei da ist, genau, damit einfach nichts passiert.
Ja, und wie bekommt die Polizei euch dann wieder ab und was passiert danach?
Genau, die Polizei tritt dann ein und passiert erstmal relativ lange nichts. Die werden, also die filmen uns dann, die nehmen unsere Personalien oft auf, wenn wir schon auf der Straße sitzen. Und dann kommen die oft mit Öl einfach an und Pinseln und Spateln und versuchen uns dann von der Straße wieder zu lösen. Das ist sehr unangenehm, aber genau, wir nehmen das halt in Kauf, weil das ein so großes Problem ist, auf das wir gerade aufmerksam machen wollen. Und genau, der zivile Widerstand ist ein effektives Mittel gerade und uns bleibt auch nichts mehr anderes übrig.
Aber wurdest du dann auch schon mal verhaftet oder zu einer Geldstrafe verurteilt? Also was sind da die Strafen?
Ja, man wird angeklagt wegen Nötigung und dafür kriegt man Geldstrafen. Das kann variieren. Und ja, ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen, ich habe immer ein bisschen Bammel, wenn ich in den Briefkasten gucke, weil man erwartet dann doch immer schon wieder Post von der Polizei.
Aber bei dir ist das noch nicht passiert.
Nee, ich warte noch auf einen gelben Brief, der im Postkasten landet. Aber ja, es sind halt die Repressionen, die auf einer warten. Man weiß ja auch, was man macht und nimmt das halt auch in Kauf. Wir stehen da ja auch mit Namen und Gesicht.
Vielleicht erklärst du uns noch mal ganz kurz, was ihr jetzt genau fordert und wofür ihr euch einsetzt.
Wir fordern eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen. Das sind einfache Forderungen, die über Nacht umzusetzen sind. In Bezug auf das Tempolimit kostet es den Staat überhaupt gar nichts. Und wir sind das einzige Land in Europa, wo wir noch kein Tempolimit haben. Es ist total absurd und es ist einfach unverständlich. Und wir haben eine Mehrheit in der Bevölkerung, die halt für ein Tempolimit ist, nicht unbedingt 100. Aber wir versuchen natürlich, die Messlatte so tief wie möglich anzusetzen, weil das am meisten auch CO2 einsparen würde. Und bezogen auf das 9-Euro-Ticket. In Spanien zum Beispiel wurde durch eine überreichende Steuer der ÖPNV kostenlos gemacht. Und man hat ja auch gesehen, wie viel das benutzt worden ist von den Leuten. Und da steht auf jeden Fall die Mehrheit der Bevölkerung dahinter. Und es ist einfach absurd, warum nicht so welche einfachsten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden von der Regierung, um halt CO2 einzusparen, sehr schnell, effektiv. Und ja, das können wir einfach nicht verstehen. Die Regierung hat es nicht im Griff und das sehen wir immer wieder.
Und für diese Maßnahmen findest du dann die Protestform angemessen?
Die Frage ist, ob es angemessen ist, wie die Politik darauf reagiert. Es wird richtig, richtig hässlich die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte. Ich habe wirklich Angst, was auf uns dazukommt. So. Aber ich habe Hoffnung, dass durch diese Protestform, weil wir haben ja viele Protestformen schon probiert, wir haben schon alles Mögliche probiert. Wir waren mit Fridays for Futures auf der Straße, es wurden Petitionen unterschrieben. Man hat einfach gesehen, dass sehr viele normale Protestformen einfach nicht mehr ausgereicht haben. Seit 50 Jahren, seit 30 Jahren, selbst nicht Scientist Rebellion, sondern Extinction Rebellion, hat ja auch mit schönen Aktionsformen an der Straße versucht, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und an der Politik zu rütteln und so kleine Störaktionen zu machen. Und wir sehen, es reicht einfach nicht mehr aus. Und da ist der zivile Widerstand und die Blockaden auf der Straße oder halt die Aktionen jetzt im Museum noch ein recht mildes Mittel dafür, was da eigentlich gerade schiefläuft und auf was für eine Katastrophe wir zurasen.
Habt ihr denn da eine Grenze bei euren Protesten, wo ihr sagt, das würden wir nicht überschreiten?
Die Grenze ist immer da, wo es die Friedlichkeit verlassen würde. Also wir werden weiterhin und immer friedlich zivilen Widerstand leisten.
Aber es kann ja jetzt auch sein, also ihr habt ja selber heute ein Statement dazu abgegeben, beispielsweise, dass bei einer Blockade, die ihr auf der Autobahn gemacht habt, so ein Rüstwagen der Feuerwehr verspätet dadurch am Unfallort eingetroffen ist, weil ihr die Autobahn blockiert habt. Das könnte ja sein, dass das jetzt auch ein Menschenleben gefährdet.
Genau, bei unseren Aktionen legen wir sehr viel Wert darauf, dass niemand zu Schaden kommt und wir haben immer die Möglichkeit, eine Rettungsgasse zu machen und das haben wir jetzt auch öfter schon gemacht und es hat auch funktioniert und es tut uns unglaublich doll leid und wir sind bei der Person, die da von einem LKW angefahren worden ist und wir hoffen, dass ihre Verletzungen dadurch jetzt nicht noch schwerwiegender sind. Wir sind ganz bei der Person. Es tut uns unglaublich leid und das wird uns jetzt auch die nächsten Wochen noch begleiten, auf jeden Fall. Gleichzeitig können wir auch nicht aufhören, in den Widerstand zu gehen, weil das Leben von tausenden Menschen, von Millionen von Menschen gefährdet ist. Und wir wollen das Leben für nicht nur uns, sondern auch noch die Generation nach uns schützen. Und das wiegt natürlich jetzt nicht auf, wenn eine Person zu Schaden kommen würde.
Aber das ist jetzt für euch kein Grund zu sagen, wir veranstalten zum Beispiel diese Autobahnblockaden nicht mehr und suchen uns eine neue Form irgendwie zu demonstrieren oder zivilen Widerstand zu leisten?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil es gibt keine einzige Protestform, wo alle mit zufrieden und happy sein würden. Das gibt es einfach nicht. Bei jeder Art der Protestform finden sich da Leute, die immer was dagegen auszusetzen haben.
Ja, aber was dagegen auszusetzen haben und Leute vielleicht gefährden, ist ja was anderes.
Das auf jeden Fall, ja. Wir wollen auf keinen Fall Leute gefährden. Und deswegen haben wir auch immer diese Rettungsgasse und machen halt auf. So. Und der Protest ist ja, also richtet sich ja nicht auch an die Bevölkerung. Wir wollen die Leute nicht stören. Es tut uns leid. Wir sehen nur keine andere Wahl mehr gerade. Und es ist ein absoluter Notstand. Nicht nur Notstand, es ist eine Katastrophe, die uns jetzt noch die nächsten Jahre zu schaffen machen würde.
Was mich auch noch immer so ein bisschen frage ist, ihr wollt ja Druck auf die Regierung aufbauen, damit eure Forderungen quasi zu Gesetzen werden und dann auch wirklich so stattfinden. Aber ist das nicht auch gleichzeitig für beispielsweise rechte Gruppen eine Möglichkeit, dass sie sich dann ein Vorbild an euch nehmen und dann auch ihre Forderungen so durch Druck einfach an die Politik tragen wollen?
Das würde aber nicht funktionieren, weil die Forderung, die von so welchen Gruppen gestellt werden würde, nicht den moralischen Rückhalt in der Gesellschaft hätte und nicht auf demokratischen oder Gerechtigkeitsgründen basiert.
Ich habe jetzt ein paar Argumente von der Pro-Seite für den radikalen Protest gesammelt. Bei Instagram haben wir euch gefragt, was ihr denn davon haltet. Und da hat sich Julian bei uns gemeldet. Und Julian kann mit dieser Art des Protests so gar nichts anfangen. Er ist aber auch ziemlich im Thema drin, denn Julian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Energie und Wirtschaft bei dem linken Politiker Klaus Ernst hier in Berlin. Und deswegen hat mich auch nochmal voll seine Perspektive interessiert. Und auch hier muss ich sagen, während dem Gespräch habe ich schon gemerkt, dass ich einfach viele Punkte von ihm schon auch nachvollziehen kann. Hi Julian.
Moin.
Was sagst du denn zu dieser Protestform des zivilen Ungehorsams?
Ich persönlich kann damit leider relativ wenig anfangen, weil es ist ja so, dass in einer Demokratie müssen wir Mehrheiten organisieren und Mehrheiten organisiere ich eben, indem ich Menschen von meinem Anliegen überzeuge und nicht indem ich mich irgendwie auf die Straßen klebe und was weiß ich, dem LKW-Fahrer, der Pendlerin damit auf die Nerven gehe und sie vor den Kopf stoße. So überzeuge ich sie nicht davon, von meinem Anliegen, sondern stoße sie eben eher ein bisschen weg. Und das ist genau das Problem, das ich bei diesen Protestformen sehe.
Das ist so die Gefahr, die du dann darin sehen würdest?
Genau, richtig. Dass man es eben verspielt, Mehrheiten für diese Themen, die ja an sich absolut richtig und wichtig sind und wo man auch dringend mehr machen muss, dass man da eben halt die Möglichkeiten von Mehrheiten verspielt. Weil, ja, ich sag mal, was kann jetzt beispielsweise die Krankenpflegerin, die irgendwie zu ihrer Schicht muss, was kann die dafür, dass Christian Lindner kein Geld locker machen will für absolut notwendige Ausbauprojekte von erneuerbaren Energien? Und das ist ja auch ein bisschen die Wahrnehmung, die die Öffentlichkeit hat bei diesen Protesten, dass es die Menschen trifft, die erstens nichts an der momentanen Situation ändern können und zweitens für die momentane Situation auch einfach nicht verantwortlich sind.
Ich glaube, die Demonstrierenden würden dann halt sagen, gut, alles andere haben wir ja schon versucht. Also Fridays for Future geht seit Jahren auf die Straße und es hat sich ja noch nicht genügend geändert.
Ja, das ist richtig. Es hat sich nicht genügend geändert. Es muss viel, viel mehr passieren. Da würde ich auch gar nicht widersprechen wollen. Aber man muss ja auch sehen, dass Fridays for Future trotzdem viel erreicht hat. Also allein, dass sie dieses Thema so sehr auf die Agenda gebracht haben, wie es das jetzt ist, das war es ja vor Fridays for Future, war das absolut nicht denkbar, obwohl die ganzen Fakten ja schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Also das weiß man ja nicht erst seit Fridays for Future alles. Dahingehend würde ich sagen, hat diese Bewegung schon sehr viel erreicht und ich bin auch überzeugt davon, dass sie noch mehr erreichen könnte. Was aber eben notwendig ist bei solchen Bewegungen, ist, dass sie wachsen. Das hat man historisch gesehen, sei es Arbeiterbewegungen, Frauenbewegungen, Bürgerrechtsbewegungen. Diese Bewegungen waren dann erfolgreich, wenn sie mehrheitsfähig geworden sind, wenn sie gewachsen sind. Und das hat man bei Bewegungen wie die letzte Generation als prominentes Beispiel eben nicht. Die setzen eben eher darauf, ja, nicht unbedingt zu schrumpfen, aber in einem kleinen Kreis zu bleiben. Und da hat es dann für meinen Geschmack eben halt auch immer wieder ein bisschen was mit Selbstinszenierung zu tun. Dass man eben halt eine gewisse Opferbereitschaft an den Tag legt, dass man seine vom Sekundenkleber kaputten Hände in die Kamera zeigt, dass man bereit ist, irgendwelche Geldstrafen für sein Anliegen in Kauf zu nehmen. Aber dass man eben halt diesen Kreis der Aktivisten bewusst klein hält. Und so kann eine Bewegung eben nicht erfolgreich sein, wenn man letztendlich, wie schon gesagt, darauf bauen muss, Mehrheiten zu organisieren.
Ja, du sagst, sie wollen sich selber inszenieren. Vielleicht ist das ja auch Teil deren Strategie. Aber man muss ja sagen, dass es jetzt vor allem hier so in Berlin, wo ja echt viele Aktionen nochmal waren jetzt die letzten Tage, eigentlich dauerhaft in den Medien sind. Also ich höre wirklich viele Leute drüber sprechen, wenn man irgendwie U-Bahn fährt, ist das da auch auf diesen News, die man da immer angezeigt bekommt. Und damit haben sie ja schon so ein Ziel von sich erreicht dann, oder nicht?
Ja, das höre ich auch oft von Leuten, die in diesen Bewegungen drin sind, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie mehr zu organisieren, sondern dass man eben halt aufmerksam machen will auf gewisse Missstände. Und sie erregen Aufmerksamkeit, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie ihr Ziel erreichen, weil trotz dieser Aufmerksamkeit redet ja absolut niemand über Inhalte. Das, worum es geht, wenn die in irgendwelchen News auftauchen oder wenn sie auf Twitter trenden oder was auch immer, das sind immer Debatten über die Art und Weise der Proteste und da ist dann natürlich auch ganz viel Empörung dabei. Aber es geht ja nie darum, was diese Aktivistinnen und Aktivisten jetzt eigentlich konkret wollen. Und das sieht man ja auch jetzt an jüngsten Beispielen, weil du gerade auch Berlin angesprochen hast. Da gab es ja vor ein paar Tagen diesen Fall im Naturkundemuseum, wo sich dann zwei Aktivistinnen an so ein Dinosaurier-Skelett beziehungsweise an die Halterung davon festgeklebt haben. Aber was genau wollten die eigentlich? Das weiß selbst ich nicht, obwohl ich mich irgendwie beruflich mit dem Thema beschäftige. Die standen dann da und haben irgendwie so halb in die Kamera und halb zu den Menschen gesagt, sinngemäß, wortwörtlich weiß ich es nicht, aber sinngemäß, ja, die Dinosaurier sind ausgestorben, wollt ihr auch aussterben? Ich glaube, die Mehrheit würde da sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Deswegen, es ist, und das ist etwas, was mich persönlich auch einfach nervt, dass dadurch Kapazitäten blockiert werden, indem man über Inhalte sprechen könnte, aber es eben nicht kann, weil es nur darum geht, wer sich wo auf die Straße geklebt hat.
Was denkst du denn, was Alternativen sind? Weil wenn du sagst, das ist keine gute Form des Protests, Rallies for Future und andere Sachen reichen nicht aus. Was sollen wir dann machen?
Ich glaube, die Art des Protestes, die Fridays for Future gefahren ist, die reicht durchaus aus. Ja, doch, durchaus aus. Aber man muss sich da Mühe geben, einfach noch ein bisschen mehrheitsfähiger zu werden. Weil das Problem, das diese Bewegung von Anfang an auch ein Stück weit hatte, ist, dass es vor allem aus Kreisen von Akademikerinnen, Akademikern, Gymnasiasten, von eben etwas besser gebildeten, höher gebildeten mobilisiert hat und gleichzeitig weniger die Menschen angesprochen hat, die sich in einer Ausbildung befinden, die niedrigere Schulabschlüsse haben. Und ich glaube, dahingehend muss Fridays for Future die Strategie überdenken, wie sie diese Leute eben mehr mit ins Boot holen und dadurch eben halt auch mehrheitsfähiger werden. Weil, wie gesagt, wenn die Bewegung wächst und ich glaube, die Bewegung an sich hat das Potenzial, noch weiter zu wachsen, dann wird sie schlagkräftig und dann kann sie mehr durchsetzen.
Aber glaubst du wirklich, dass das dann mehr Druck oder genug Druck auf die Regierung ausübt?
Ich glaube durchaus, dass das sehr viel Druck ausüben kann. Ich meine, wir sehen ja jetzt gerade auch in der Energiekrise, wie viel öffentlicher Druck bewirken kann. Ohne öffentlichen Druck hätten wir heute noch die Gasumlage, müssten sie mittlerweile zahlen. Wir würden nicht über eine Gaspreisbremse sprechen, die, als sie im Februar das erste Mal aufgekommen ist von der Ökonomin Isabella M. Weber, da wurde sie aus Ökonomenkreisen noch teilweise unter der Gürtellinie für angegangen. Und mittlerweile sitzt sie in der Kommission und bringt den Vorschlag vor. Deswegen, ich glaube, öffentlicher Druck kann sehr, sehr viel bewirken. Und das ist der Weg, den man da gehen muss.
Danke, dass du mit uns gesprochen hast.
Ich bedanke mich auch sehr gerne.
Jetzt haben wir Argumente von beiden Seiten gehört und die will ich mir jetzt nochmal einordnen lassen. Und dazu spreche ich jetzt mit Jim Bob aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Jim Bob.
Hi, grüß dich.
Wie legal ist diese Art des Protests?
Ja, da gibt es rechtlich natürlich schon ganz klare Grenzen, muss man sagen. Das hat Bundesjustizminister Marco Buschmann jetzt auch nochmal ganz klar betont. Er sagt, wer zum Beispiel ein Kunstwerk bewirft, der kann sich strafbar machen wegen Sachbeschädigung. Und wer eine Straße blockiert, weil er oder sie sich dort festgeklebt hat, der kann natürlich auch wegen Nötigung bestraft werden. In Berlin, da gab es diese Woche auch einen schlimmen Unfall, wo eine Radfahrerin unter einem LKW eingeklemmt wurde. Und da wird jetzt auch größer ermittelt, weil ein Spezialwagen von der Feuerwehr auf der Autobahn im Stau stand. eben nach so einer Protestaktion und deswegen erst später am Unfallort war. Und gerade dieser Fall zeigt, dass sich viele Aktivisten da schon am Rand der Legalität bewegen und auch mit Strafen rechnen müssen. Auch wenn ziviler Ungehorsam aus der Sicht von vielen ein zulässiges Mittel ist, man muss aber auch immer die Folgen mitbedenken.
Lass uns doch mal zusammen die Punkte von Lina und Julien angehen. Die letzte Generation sagt, sie fordern ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen. Und sie sagen auch, dass es eine ziemlich einfache Forderung ist, also dass die quasi über Nacht umgesetzt werden könnte und so gut wie nichts kostet. Stimmt das denn so und warum wird es dann nicht so einfach umgesetzt?
Ja, also ich sag mal, wenn SPD und Grüne jetzt alleine regieren würden, dann wäre das vielleicht ganz gut umzusetzen oder sie würden das vielleicht schon machen. Aber es gibt ja noch eine dritte Partei, die FDP, und die ist da strikt dagegen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag damals so festgehalten. Also ein Tempolimit war konkret nicht drin und ist es bis heute nicht. Und die FDP besetzt ja auch das Verkehrsministerium, muss man sagen. Und dieses Jahr gab es ja schon mal so einen Punkt, wo man so kurz drüber nachgedacht hat, man könnte ja auch ein zeitlich begrenztes Tempolimit einführen, um Energie zu sparen auch. Und Verkehrsminister Wissing, der hat das ja damals sogar schon damit begründet, das geht nicht, weil wir zu wenig Tempo 130-Schilder irgendwie zur Verfügung haben. Also doch eine sehr absurde Ausrede irgendwie. Aber an dem Beispiel sieht man, finde ich, ganz gut, das ist halt so in der Politik. Ne? Nur weil Dinge auf der Hand liegen tatsächlich manchmal, wird es eben nicht umgesetzt, weil ja sowas wie ein Koalitionsvertrag dagegen sprechen kann.
Aber es stimmt schon, dass es theoretisch einfach so umsetzbar wäre.
Da gibt es jede Menge Studien und Aussagen von Forschenden, dass man das schon machen könnte und natürlich auch für die Klimabilanz gut wäre. Aber ja, am Ende muss die politische Umsetzung natürlich folgen. Ne? Und da hapert es gerade noch ein bisschen.
Bei dem 9-Euro-Ticket hat Lina das Beispiel von Spanien gebracht. Und das ist ja jetzt so, dass der ÖPNV für alle kostenlos gemacht wurde, indem dann Überreiche höher besteuert wurden. Wäre das auch ein Modell, was in Deutschland funktionieren würde?
Also so ganz allgemein gesagt, höhere Steuern für Reiche, das würde, sage ich mal, auch an der FDP scheitern, weil die ist da auch sehr strikt dagegen. Aber wir können es ja mal anders aufziehen. Also mit dem 9-Euro-Ticket zum Beispiel diesen Sommer ist die deutsche Politik ja da auch einen ganz eigenen Weg gegangen mit ähnlichem Effekt. Soll ja auch künftig ein günstigeres Ticket geben. Aber da ist ja auch so ein bisschen die große Frage, die gerade gestellt wird, was bringt denn so ein 49-Euro-Ticket, wenn gleichzeitig aber zum Beispiel weniger Busse und Züge fahren? Weil die Verkehrsunternehmen, die stöhnen ja jetzt schon auch unter den hohen Kosten und sagen, Leute, wir brauchen dringend mehr Geld, nicht nur für so ein günstigeres Ticket. Und die Leute haben da am Ende nichts von. Und das ist so, ja, die Frage, die seit Jahren auch schon ja in Deutschland diskutiert wird. Könnte man, sollte man den Nahverkehr komplett kostenlos machen? Da gibt es auch durchaus viele Stimmen dafür, auch in der Politik. Die Linke zum Beispiel hat da auch schon mal einen Vorschlag gemacht. Aber die Grundfrage bleibt, okay, dann geben wir sehr, sehr viel Geld aus, weil das würde sehr viele Milliarden kosten, weil wir ja keine Tickets mehr kaufen müssten. Das Geld muss ja ersetzt werden. Und dann haben wir zwar einen kostenlosen Nahverkehr, aber die Kosten für die Verkehrsunternehmen sind auch weiterhin hoch. Also sie müssten ja auch ihr Angebot ausbauen. Auf dem Land zum Beispiel, da hätten ja viele Leute gar nichts von. Also das ist so eher die Grundfrage, an der es jetzt bei kostenlosen Nahverkehr bisher gescheitert ist.
Julien sagt, diese Art von Protest, dieser radikale Protest, der bringt nichts. Fridays for Future aber schon. Wie reagiert denn die Politik auf diesen radikalen Protest? Fühlen sich denn jetzt auch PolitikerInnen wirklich unter Druck gesetzt dadurch?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Politik die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger so zu spüren bekommt, die jetzt zum Beispiel wegen radikaler Proteste, wenn sich Menschen morgens auf die Autobahn kleben, dass die dann zu spät zur Arbeit kommen zum Beispiel. Die melden zum Beispiel ihren Frust, ihren Ärger natürlich, der ja auch öffentlich spürbar ist zum Teil, an die Politikerinnen und Politiker weiter. Ich glaube schon, dass das auch einen gewissen Druck ausmacht, weil das sind ja auch Wählerstimmen am Ende, ne? Das muss man ja auch mal irgendwie bedenken. Und natürlich bekommen solche Proteste dann auch so eine große mediale Aufmerksamkeit, muss man sagen. Und das macht auch nochmal sehr viel Druck, sage ich mal, auf die Politik. Bisher sehe ich jetzt aber nicht, dass zum Beispiel ganz konkrete Dinge geändert oder umgesetzt wurden, weil die Politik auf solche Proteste reagiert. Also das ist ja aus politischer Sicht, glaube ich, schon eine Begleiterscheinung. Bei Fridays for Future und Greta Thunberg, sage ich mal, war das ein bisschen anders. Die haben ja schon weltweit einiges ins Rollen gebracht, zumindest was so die Aufmerksamkeit irgendwie angeht. Aber, muss man auch mal sagen, Aktionen, so radikal sie auch dann werden, die können auch so ein bisschen ins Gegenteil kippen. Weil von der Union zum Beispiel, da kommen ja jetzt auch schon Forderungen nach harten Strafen für Menschen, die sich eben morgens auf der Straße festkleben. Also das ist so ein sehr schmaler Grat, würde ich sagen, zwischen den Protesten, was die jetzt wirklich bewegen können in der Politik und was nicht.
Lina hat ja gesagt, sie wollen hauptsächlich Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken. Ihr berichtet hier ja jeden Tag über Politik und das, was so in Berlin abgeht. Was würdest du denn sagen? Wird jetzt mehr über den Klimawandel berichtet, seit diese ganzen radikalen Proteste auch vor allem so häufig stattfinden?
Ja, ich sag mal, insgesamt würde ich von meinem persönlichen Gefühl her sagen, hat die Berichterstattung schon zugenommen, aber das war quasi schon bei den Friday for Futures Demos, damit ging das ja quasi los. Und da würde ich schon sagen, dass das auch öfter in den Medien war. Natürlich Berichte über die Proteste, aber auch insgesamt mehr Aufmerksamkeit. Das gilt aber insgesamt, finde ich, auch für andere Studien, für Warnungen von Forschenden oder wenn auch die Politik schon konkrete Beschlüsse irgendwie fasst, wie beim CO2-Preis, sage ich jetzt mal. Also sobald solche konkreten Dinge passieren, berichten wir natürlich auch. Das hängt jetzt nicht nur allein an Protestaktionen, sage ich mal. Auch diese radikalen Aktionen, die bekommen natürlich viel Aufmerksamkeit, wenn zum Beispiel teure Gemälde beschmiert werden, sage ich mal, mit Kartoffelbrei oder so. Das klar gehen die Medien da auch drauf, weil das auch krasse Bilder sind natürlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die ganze Berichterstattung verschiebt. Die hängt noch von vielen anderen Punkten auch ab. Aber die Proteste, würde ich sagen, spielen sicher eine ganz eigene Rolle neben der Politik und neben der Wissenschaft. Das kann man schon sagen.
Aber wird denn da auch dann wirklich mehr über den Klimawandel berichtet oder einfach nur über diese Proteste?
Das müsste man jetzt im Konkreten mal auswerten. Mhm. Aber ich kann da auch nur mit meinem persönlichen Gefühl, sage ich mal, antworten. Ich glaube schon, dass das insgesamt seit 1-2 Jahren mehr Aufmerksamkeit erregt hat und mehr bekommen hat, sage ich mal. Auch wenn Medien natürlich schon viel seit Jahren auch über Studien berichten, die Forschende machen. Aber klar, mit jeder radikalen Aktion, mit jedem Protest kommt das ganze Thema nochmal nach oben. Und das hängt natürlich immer mit dem zusammen.
Danke, Jim Bob.
Gerne.
Die Folge hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, beide Argumente und deren jeweiligen Argumente nochmal besser nachvollziehen zu können. Ich muss auch sagen, ich verstehe die Klimaaktivistinnen von letzter Generation, dass sie mit ihren Aktionen niemanden ärgern wollen, auch wenn sie das ja dann tun bei ihren Aktionen. Aber dass sie das so als letzten Ausweg sehen, kann ich auch irgendwie verstehen. Lina hat ja auch von Klimaangst gesprochen und dass sie sich auch Gedanken macht, ob sie überhaupt Kinder bekommen will. Und ich muss sagen, das ist so ein Gedanke, den ich auch voll nachvollziehen kann, weil ich mich auch schon oft mit Freundinnen darüber so unterhalten habe, wie das eigentlich aussieht, ob man sich gerade vorstellen kann, wegen dem Klima zum Beispiel Kinder zu bekommen. Und das finde ich schon krass und zeigt ja vor allem auch, wie viel Impact das eigentlich so in unserem Leben hat und dass wir schon irgendwie alle besorgt darüber sind, was so in Zukunft ansteht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schwierig, wenn diese Proteste so radikal sind, dass dabei auch Menschen verletzt werden können oder beispielsweise die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen verhindert wird. Und diese Bewegung selbst sagt ja eben, sie wissen noch nicht, wie weit sie gehen können, was sich für mich so ein bisschen wie so eine Drohung einfach schon anhört. Jetzt interessiert mich natürlich aber auch voll, was ihr zu diesem Thema denkt. Seid ihr auch so zwiegespalten wie ich und könnt beide Seiten nachvollziehen? Oder seid ihr irgendwie klar dafür oder dagegen? Schreibt mir das sehr gerne mal. Und wenn ihr was Neues gelernt habt, dann teilt diese Folge auch sehr gerne entweder in eurer Story oder mit einer Freundin. Und sehr, sehr gerne auch, falls euch die Folge gefallen hat, natürlich eine positive Bewertung da lassen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Skript Amira Rajab, Redaktion Das Ding, Timo Klump und Redaktion SWR Hauptstadtstudio Jim Bob Ninkstas.